Der Friede Gottes, die Liebe Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich möchte uns den Predigttext vorlesen für den zweiten Weihnachtsfeiertag und er steht geschrieben bei Matthäus im ersten Kapitel. Wir hören die Verse 18 bis 25 in der Übersetzung der Guten Nachricht. Und so wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden. Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Er wollte Maria aber auch nicht öffentlich bloßstellen. So überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Noch während er darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen. Das bedeutet, der Herr rettet, denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorausgesagt hatte, nämlich: Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet: Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte, und heiratete Maria. Er schlief aber nicht mit ihr bis zur Geburt ihres Sohnes. Der Herr segne unser Reden und unser Hören. Amen. Liebe Gemeinde, ich staune immer wieder, wie Gott durch ganz normale Menschen, eigentlich auch durch Menschen wie du und ich, wie Josef und Maria, sich selbst den Menschen offenbart. Ich staune, dass dieser Gott, der ja der Ursprung dieser Welt ist und der in Ewigkeit sein wird, dass dieser Gott tausende von Möglichkeiten und Wegen hat, sich selbst und sein Wesen, seinen Charakter den Menschen zu offenbaren. Ich danke Gott für dieses schriftliche Zeugnis der Bibel, was uns bis in dieses Jahr hinein und noch viele weitere Jahre zu uns spricht und sprechen wird. Und dass durch das, was schon längst geschehen ist, vor über 2000 Jahren, dass er das immer wieder, jedes Jahr neu hervorholt und für uns Menschen ja zum Brot des Lebens werden lässt. Dass er uns immer wieder zeigt, was ihm wichtig ist und was er uns Menschen zu sagen hat. Wir haben gerade diese Begebenheit von Josef gehört, wie er von der Schwangerschaft Marias erfahren hat, wie er ganz natürlich enttäuscht und vielleicht auch traurig war, vielleicht war er auch sauer und wütend und er sah keine andere Lösung, als Maria heimlich zu verlassen. Immerhin, in dem Text stand ja, er war ein frommer Mann, der sich an Gottes Gebote hielt, er wollte Maria nicht in Schande bringen, er wollte kein großes Drama und hatte sich einen guten Plan zurechtgelegt. Vielleicht wollte er auch einfach seine eigene Haut, sein eigenes Ansehen retten. Und ich denke, das ist so herrlich menschlich. Überhaupt nichts Märchenhaftes, sondern sehr realistisch, sehr nah. So wie die Dinge, die auch wir erleben. Und es ist interessant, dass er ja dann die Botschaft bekommt, bei Maria zu bleiben, sie zu heiraten. Zu einem anderen Zeitpunkt, gar nicht so lange später, nämlich nach der Geburt von Jesus, da sagt Gott etwas anderes zu ihm. Und zwar nicht, dass er in der Situation bleiben und aushalten soll, sondern da gestattet Gott ihm die Flucht zusammen mit seiner Frau und dem Kind, nämlich nach Ägypten, weil ja, und das wissen Sie, das wisst ihr bestimmt auch, König Herodes alle neugeborenen Jungen umbringen lassen wollte, weil er erfahren hatte, dass ein neuer König geboren worden ist. Das heißt, Gottes Pläne, ja, sind immer wieder anders. Wir können Gott nicht in eine Schachtel stecken und sagen, wir müssen immer aushalten und durchhalten. Wir können auch nicht sagen, wir dürfen immer fliehen und unsere eigene Haut retten. Es ist ein ständiges Hören auf Gott, was uns hilft, seinen Willen in unserem Leben zu erkennen und danach zu handeln. Und hier in dieser verhängnisvollen Nacht, als Josef schon längst in seinem Herzen beschlossen hatte, was er tun wollte, da durchkreuzt Gott seine Pläne und spricht zu ihm durch einen Engel. Er spricht zu ihm durch einen Traum. Und in diesen Versen, die wir gehört haben, da steckt so viel Wertvolles, so viele Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich möchte nur drei Wahrheiten, drei Weisheiten herausgreifen heute, die, so glaube ich, auch für unser ganz persönliches Leben eine Bedeutung haben. Das erste ist, Gott erfüllt seine Verheißungen. Gerade der Evangelist Matthäus hat sehr viel Wert darauf gelegt, in seinem Evangelium den Judenchristen, die er als Zielgruppe seiner Schriften hatte, für die er diesen Lebensbericht über Jesus aufgeschrieben hat, um diesen Judenchristen darzulegen und zu beweisen, dass sich in Jesus Christus die Verheißungen des Alten Testaments erfüllt haben. Jetzt muss man bedenken, dass Matthäus lange Zeit nach dem Alten Testament gelebt hat. Also die letzten Prophetenbücher, Maleachi und Zacharja, die waren über 400 Jahre vor Christus entstanden. Zu der Zeit lebten diese Propheten. Das heißt, es waren hunderte Jahre vergangen. Das muss man sich immer mal wieder vor Augen führen, wenn wir davon reden, dass in Jesus Christus sich die Verheißungen erfüllt haben. Und wir können noch weiter zurückblicken. Ihr habt es vorhin gehört, die Prophezeiung durch den Propheten Jesaja liegt ja noch länger zurück, 700 Jahre vor Christus. Das heißt, wir sollten immer wieder wachsam und offen dafür sein, dass Gott Propheten in diese Welt schickt. Dass Gott Verheißungen, die er einst gemacht hat, auch erfüllt. Vielleicht nicht immer in unserer Lebenszeit, aber es kann sein, dass sich auch Verheißungen in unserem Leben erfüllen. Gott spricht immer wieder und immer noch durch Propheten in das Leben der Menschen hinein und verheißt auf diese Art und Weise seinen Willen für die Welt. Auch wenn hunderte von Jahren dazwischen liegen. Ich habe gerade bei dem Lied gedacht, was wir gesungen haben, das ist ja auch schon Jahrhunderte alt. Die Gesangbuchlieder liegen oft auch 300, 400, 500 Jahre zurück. Und trotzdem kann auch durch solch einen Liedtext heute noch ein Mensch Trost und Rettung und Heilung erfahren. Wir haben in Vers 22 und 23 gehört, dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorausgesagt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird man Immanuel nennen. Das haben wir gerade in der Schriftlesung gehört. In einer Zeit, als es den Israeliten nicht gut ging, als sie belagert wurden, als Israel selbst geteilt war in zwei Reiche, in eine Zeit der Unruhe und Hoffnungslosigkeit hinein, verheißt Gott durch seinen Propheten Jesaja, Gott wird euch ein Zeichen schicken. Gott sagt sogar durch den Propheten Jesaja, ihr dürft mich um ein Zeichen bitten. Ich bin nicht so engherzig, dass ich euch in der Blindheit, in der Verlassenheit, in der Hoffnungslosigkeit zurücklasse. Ihr dürft mich um ein Zeichen bitten. Und Ahas, der König damals, wollte das gar nicht. Er hatte Angst, Gott zu provozieren. Wahrscheinlich auch, weil er sich ein Stück weit schuldig gemacht hat, weil er versucht hat, auch auf eigene Art und Weise Lösungen zu finden für diese Belagerungen. Er hat geguckt, mit welchem Feind er sich verbünden kann, um dieser Belagerung aus dem Weg zu gehen. Aber Gott bleibt dran und er sagt, ich werde euch ein Zeichen schicken. Eine junge Frau, und zwar eine Frau, die so jung ist, ein junges Mädchen, dass sie eine Jungfrau ist, die wird einen Sohn auf die Welt bringen und der wird euer Retter sein. Natürlich ist klar, dass wir selbst bereit sein müssen, daran zu glauben, dass Gott seine Verheißungen erfüllt und dass er überhaupt Verheißungen in unser Leben hineinlegt. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, es kann sein, dass Gott zu uns persönlich spricht und uns eine Verheißung macht, wie zum Beispiel damals bei Simeon, der in den Tempel ging und der dann den neugeborenen Jesus sieht und sagt, er hat die Verheißung bekommen, dass er nicht sterben wird, bevor er den Retter dieser Welt gesehen hat. Und jetzt hat sich seine Verheißung erfüllt, er sieht den neugeborenen Retter und er kann in Frieden sterben. Wir wissen nicht, wie hat Simeon diese Verheißung bekommen? War es auch ein Engel, der zu ihm gesprochen hat? War es ein Prophet, der in sein Leben gesprochen hat? Aber Fakt ist, er hat diese Verheißung bekommen und er sieht die Erfüllung dieser Verheißung noch zu seiner Lebenszeit. Andere Verheißungen wie die des Retters, der uns geboren wird, da liegen Jahrhunderte dazwischen. Und es kann sein, dass du selbst die Antwort, die Erfüllung einer Verheißung bist, die deinen Vorfahren gegeben wurden, worum deine Vorfahren gebetet haben. Vielleicht deine Oma oder Uroma, dein Großvater. Vielleicht bist du die Antwort auf das Gebet eines anderen Menschen. Ich habe letztens gedacht, als ich eine Spende bekommen habe für das Projekt, das mein Mann und ich im Kongo-Staaten werden diesen Schulbau. Ich bin mir zu 100% sicher, dass es dort Kinder gibt, die nicht zur Schule gehen können, die in so ärmlichen Verhältnissen sind, die aber davon träumen und vielleicht auch von Gott diesen Glauben und diese Gewissheit empfangen haben, ich werde eines Tages zur Schule gehen. Und wer erfüllt diese Verheißung? Das können Sie und das kann ich sein. Das heißt, dieser Text fordert uns auf, uns immer wieder Gott hinzugeben und zu fragen, wo ist mein Platz in dieser Welt? Auf wessen Gebete kann ich die Antwort sein? Auf welche Verheißungen kann ich die Antwort sein? Kann ich die Erfüllung sein? Wir dürfen Gott fragen, wir dürfen Gott bitten, dass er uns vielleicht auch an Dinge erinnert, die er uns früher schon mal verheißen hat, als wir noch jung waren. Vielleicht eine Verheißung, die du als Kind bekommen hast. Etwas, was dir jemand zugesprochen hat. Oder als Jugendlicher, oder als junge Frau, als junger Mann. Manchmal geht es verschüttet und wir verdrängen auch gewisse Dinge. Wir dürfen Gott bitten, dass er Vergangenes wieder hervorholt. Dass er Verheißungen, die über unserem Leben stehen, die er uns zugesprochen hat, wahrmacht und zur Erfüllung bringt. Aber wir müssen es auch Gott überlassen, wann er das tut. Es kann auch sein, dass sich bestimmte Dinge, Verheißungen erst erfüllen, wenn wir schon gestorben sind, in einer nächsten Generation. Vielleicht betet ihr für eure Kinder, Enkelkinder, dass sie zum Glauben finden, dass sie Jesus Christus wirklich als ihren persönlichen Retter und Erlöser annehmen. Und es kann sein, dass du es nicht mehr miterlebst, aber dass deine Gebete erfüllt werden, dass die Verheißung, die Gott dir gibt, wahr wird, auch wenn du es selber nicht mehr sehen willst. Es ist wichtig, dass wir immer wieder Gott fragen, was ist dein Wille, wo willst du Verheißungen wahrmachen? Und das Zweite ist, wir müssen auf die kleinen Zeichen achten. Ich ringe immer so ein bisschen mit dem Wort müssen, weil das auch ja ein bisschen Druck ausübt. Und wer die gewaltfreie Kommunikation kennt, der weiß, man soll eher auf diese Worte verzichten. Und dennoch, ich konnte es ja nicht anders schreiben, denn ich glaube, es ist tatsächlich so, wir müssen auf die kleinen Zeichen achten. Denn viel zu oft geht uns verloren, wo Gott mit uns sprechen möchte. Jetzt denkt ihr vielleicht, naja, eine Schwangerschaft ist ja gar kein kleines Zeichen. Das ist ja eigentlich etwas, eine riesige, eine ungeheure Veränderung im Leben eines Menschen. Noch dazu, wenn sie unangekündigt und unpassend passiert. Und das stimmt, die Schwangerschaft, die ist tatsächlich kein kleines Zeichen. Das ist ein großes Zeichen auf eine große Erfüllung, auf eine große Verheißung. Das, was ich mit den kleinen Zeichen meine, das ist der Traum. Das ist der Engel, der im Traum zu Josef spricht. Mit diesen kleinen Zeichen meine ich die Stimme Gottes, die wir nicht immer wahrnehmen, die wir nicht immer hören oder als Stimme Gottes erkennen. Engel kommen nämlich selten so daher, wie sie uns ja gerade in der Weihnachtszeit präsentiert werden. Weiß, glänzend, mit Flügeln, mit einem Glanz. Oftmals kommt die Stimme Gottes auf ganz natürliche Weise zu uns. Zum Beispiel im Traum oder durch eine innere Stimme. Und jetzt ist ja das Problem, dass wir viele Träume träumen, denn in unserem Schlaf verarbeitet unser Unterbewusstsein eine Menge. Und wenn wir alles ernst nehmen würden, was wir so träumen, dann wäre es schlecht um uns bestellt. Ich denke, das möchte Gott nicht. Aber wenn wir Gottes Verheißungen in unserem Leben erfüllt sehen wollen, dann ist es wichtig, dass wir wachsam sind. Dass wir mit offenen Augen und Ohren durch dieses Leben gehen und dass wir bereit sind, dass wir damit rechnen, dass Gott selbst mit uns reden will. Zum Beispiel durch eine Situation, die passiert, durch einen anderen Menschen, vielleicht sogar auch durch die Natur, durch sein Wort, die Bibel oder eben durch eine innere Stimme. Eine Frau hat mal zu mir gesagt, wenn sie sich nicht sicher ist, ob das jetzt von Gott kommt oder nicht, dann bittet sie Gott. Und sie sagt, wenn es von dir kommt, dann bestätige es, dann soll es mich nicht loslassen. Aber wenn es nicht von dir kommt, dann nimm es weg. Und ich denke, wir haben wirklich die Möglichkeit, so zu beten. Und wir sollten genau so beten. Wir sollten hinhören, hinfühlen und dann immer auch Gott fragen und mit ihm im Gespräch bleiben. Kommt das von dir? Ist dieser Traum, soll ich darauf Rücksicht nehmen? Möchtest du mir etwas durch diesen Traum sagen? Oder hat da einfach nur mein Unterbewusstsein irgendwas verarbeitet? Ist dieser Traum nicht wichtig, nicht relevant für mein Leben? Gott möchte, dass wir so mit ihm im Gespräch bleiben. Und das Schöne ist, dass wir auch ein Gradmesser, einen Maßstab dafür haben, um herauszufinden, ist das, was ich höre, was ich sehe und wahrnehme, die Stimme Gottes. Wir dürfen Schauen, passt das Wort, das ich empfangen habe, zum Wesen Gottes? Passt es zu dem, was uns Gott in der Bibel verkündet? Bringt es Frieden und Ordnung hervor? An der Frucht kann man sehr schnell erkennen, kommt das von Gott oder nicht. Bringt es Gerechtigkeit und Frieden hervor? Es gibt einen Gradmesser, es gibt diesen Maßstab, an dem wir unser Erleben messen und prüfen können. Es steht sogar in der Bibel, prüft alles. Seid sorgfältig mit dem, was ihr erlebt und was ihr hört. Prüft es und filtert heraus, ob es gut, Gott wohlgefällig und vollkommen ist. Und Josef hat das auch getan. Er war ein gottesfürchtiger Mann. Und er hat gespürt, diese Stimme, die ich da höre in der Nacht, das ist nicht irgendeine Stimme, das kommt von Gott. Ich werde dieses schwangere Mädchen nicht verlassen, auch wenn das der einfachere Weg wäre. Ich bleibe bei ihr. Und diese Entscheidung, und er spürt das, das ist die bessere Entscheidung, weil sie Frieden und Ordnung hervorbringt, weil sie sich auszeichnet durch Treue, Beständigkeit. Wenn er Maria verlassen hätte, es wäre zu einem Tumult gekommen, es wäre zu einem Aufruhr gekommen. Maria wäre allein und verlassen geblieben. Die Geschichte hätte einen anderen Lauf genommen. Aber zum Glück, Josef hört auf Gottes Stimme und er gehorcht ihr. Da dürfen wir uns auch ein Vorbild dran nehmen. Und das Dritte ist, wir dürfen Gott vertrauen, auch wenn uns seine Wege krumm erscheinen. Ihr alle kennt bestimmt den Ausspruch, Gott schreibt auch auf krummen Linien gerade. Aber oftmals sehen wir das ja erst im Nachhinein, im Rückblick, dass all die krummen Wege und Umwege in unserem Leben vielleicht doch ihren Sinn hatten oder dass Gott uns zumindest nicht verlassen hat auf diesen Umwegen. Aber ich habe es so formuliert, dass wir schon in dem Augenblick, wo uns der Weg krumm erscheint, Gott vertrauen dürfen. Wir dürfen Gott vertrauen, auch wenn uns seine Wege in dem Augenblick, in der Situation, in der wir uns befinden, krumm erscheinen. Ich denke, für Josef war nach dem Traum klar, er bleibt bei Maria und er heiratet sie. Aber verstanden, warum das alles so ist, hat er garantiert nicht in diesem Augenblick. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, dass wir Menschen gerne selbst wie Gott sind. Also diese Ursünde, die Adam und Eva dazu gebracht hat, vom Baum der Erkenntnis zu nehmen, so sein zu können wie Gott, die zieht sich wie ein roter Faden durch die Menschheitsgeschichte. Wir machen uns Gedanken darum, wie, was, wann in unserem Leben passieren soll. Und ich glaube, wir alle sind richtig gut darin, zu planen, zu organisieren, unser Leben in die Hand zu nehmen. Blöd ist nur, dass Gott seine eigenen Pläne hat und dass seine Pläne nicht immer, vielleicht sogar in den wenigsten Fällen, mit unseren übereinstimmen. Der Josef macht sich ja auch seine Gedanken. Er sucht eine Lösung für die Krise, in der er sich gerade befindet. Und wie oft tun wir genau dasselbe. Wir liegen nachts wach, so wie Josef, und wir überlegen. Wir überlegen, wie kann es weitergehen? Wie können wir das Problem, das sich da uns darstellt, lösen? Und tatsächlich finden wir auch manchmal Lösungen. Wir legen uns alles schön zurecht, sagen uns, ja, ich werde so reagieren, ich werde das und das machen. Und dann passiert nur irgendetwas Kleines und wir sind schon wieder völlig losgelöst und unsere Pläne sind zunichte gemacht. Ich glaube, dass das Lösungen suchen nicht das Verkehrte ist. Das ist im Menschen, das steckt in uns drin und es hat ja auch was Kreatives und es ist schön, wenn wir Lösungen finden. Ich glaube aber, es ist verkehrt, wenn wir Gott nicht fragen in diesem Prozess, was sein Wille ist, was er für Pläne hat. Wenn wir nicht bereit sind zu fragen, was er darüber denkt, was er für eine Lösungsvariante vorschlägt. Und vielleicht gefällt uns auch nicht, was er uns zeigt. Vielleicht sagt er zu dir, warte noch, es ist noch nicht die richtige Zeit für diesen Schritt. Und es gefällt uns nicht, weil wir vielleicht ungeduldig sind, weil wir gerne jetzt schon eine Veränderung herbeiführen würden. Vielleicht sagt Gott auch zu dir, versöhne dich, mach den ersten Schritt, beuge dich, ordne dich unter. Und es fällt uns schwer, weil wir gerne die Sieger sein wollen und weil wir gerne diejenigen sein wollen, die Recht haben. Vielleicht sagt Gott auch genau das Gegenteil. Er sagt, halte dich fern, distanziere dich. Lass es gehen, lass es stehen. Kümmere dich nicht darum, ich kümmere mich. Und auch das fällt uns vielleicht schwer, weil wir denken, wir müssten das Problem lösen. Wir müssten mit dieser Person irgendwie anders oder gut klarkommen oder umgehen. Es fällt uns so oft schwer, auf Gottes Stimme zu hören, weil wir uns eben schon vorher unsere eigenen Pläne zurechtgemacht haben, unsere eigenen Lösungen gesucht haben. Darum ist mein Tipp, macht euch gar nicht erst diese eigenen Pläne, sondern bezieht Gott von Anfang an direkt in diesen Lösungsfindungsprozess ein. Öffnet euer Herz, schüttet eure Sorgen bei ihm aus und bittet ihn, euch zu zeigen, was ihr tun sollt. Wenn du abends im Bett liegst und wach bist und sich deine Gedanken kreisen, mach diese Gedanken zu einem Gebet. Bitte Gott, Ordnung in deine Gedanken zu bringen. Bitte Gott, dir zu helfen, zu sortieren zwischen wichtig und unwichtig, notwendig und nicht notwendig. Bitte ihn, dir den Weg zu zeigen, den du gehen kannst. Zieh Gott ein in dein Leben, in deinen Weg. Rechne damit, dass er zu dir spricht. Hab wache Augen, wache Ohren, um zu hören und zu sehen, wo er dir einen Weg auftut. Ich habe schon ganz oft erlebt, wie Gott mir die Augen für den Kern eines Problems geöffnet hat oder wie er mir mit Weisheit einen Rat gegeben hat, auf den ich selber nicht gekommen wäre. Nicht umsonst lauten die Namen Gottes, die Namen dieses Kindes, das in Bethlehem geboren wurde: Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Denn er ist tatsächlich ein wunderbarer Ratgeber und ein heldenhafter Vater, eigentlich so, wie man sich einen Vater wünscht, dem du vertrauen kannst und der für dich kämpft. Und er ist dein Vater in Ewigkeit. Er wird sich niemals von dir abwenden, dich niemals verlassen oder fallen lassen. Und er schenkt dir seinen Frieden, weil er der Fürst des Friedens ist. Weil er über den Frieden, den wahren Frieden, verfügt. Er kann ihn austeilen. Glaube daran, dass er seine Verheißungen in deinem Leben wahrmachen will. Und dass er durch kleine Zeichen, durch das Flüstern seiner Stimme zu dir spricht. Und sei bereit, ihm auch auf krummen Wegen für seine Pläne zu vertrauen. Es lohnt sich. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.